Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.
Zum Rückrundenauftakt gab es eine wenig erfreuliche 0:1 Niederlage zu Hause gegen Werder Bremen. Am Tag drauf überschlugen sich ein wenig die Meldungen. Der Trainer werde Montag gefeuert. Heute ist Donnerstag. Breitenreiter ist, Stand jetzt, noch Trainer bei Hannover 96. Es gibt verdammt viel zu besprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportpodcast.de. Ich begrüße, zugeschaltet, fast aus dem Kokenhof, Tim Block. Moin, Tim.
Guten Abend.
Und Tobi Grübner. Wo wohnst du? Ach ja, da. Also aus der Nähe quasi. Hi, Tobi.
Hi, grüße. Ja, nicht Nähe, Kokenhof. Möchte keine Gerüchte.
Nein, in meiner Nähe.
Ja.
Also so fast so.
Ist nicht in Hannover alles in der Nähe?
Ach, wir sind doch ein kleines Dorf hier. Und deshalb spricht sich auch immer alles so schnell rum und alle wissen immer alles. Und ach, deshalb passiert so viel Komisches in Hannover. Jungs, wir müssen sprechen über fucking Samstag. Wer war denn im Stadion? Tim, habe ich dich gesehen? Warst du im Stadion?
Nee, wir haben uns nicht gesehen. Ich war aber im Stadion. Ich kann es selber kaum glauben, dass ich da gewesen bin.
Tobi, dich habe ich auch nicht gesehen. Warst du im Stadion?
Ich wollte ja ursprünglich, leider mussten die Pläne über den Haufen geworfen werden. Ach. Es ging mir nicht so gut. Ich war kränkelig.
Tobi, ich hoffe, du bist jetzt aber wieder gesund.
Ja, es ist okay. Gut. Also nicht 100%, aber es ist okay.
Okay. Es reicht zum Podcasten.
Unbedingt.
Und schlechter als 96 kannst du gar nicht gesundet sein.
Nein, das können wir, glaube ich, alle nicht.
Oh Mann, war das fürchterlich. Also, Tobi nicht im Stadion, Tim im Stadion, gesehen haben wir uns alle nicht. Vielleicht auch ganz gut, sonst hätten wir vor lauter Frust am Samstag schon irgendwas in irgendein Mikrofon gesprochen. Und das wäre vielleicht gar nicht so gut geendet. Tim, Trainer hat aufgestellt, und zwar beide Neuzugänge, Akpo Buma eingebaut und Müller aufgebaut. Eingebaut, allen voran. Und Anton hat nicht mehr so wirklich in der Innenverteidigung gespielt. Das war nach der Winterpause wenig überraschend.
Ja, gut. Komische Entscheidung. Hätte ich anders getroffen, aber gut.
Wie hättest du sie denn getroffen? Erzähl uns.
Sicherlich. Ich bin ein bisschen schockiert irgendwie darüber, über diese Entscheidung. Auch das ist so einer dieser Gründe, weshalb man sicherlich über den Trainer diskutieren muss. Er ist jetzt halt einfach nicht der kann diese Position, diese Form, dieses Anker-Sechsers, das kann der spielen, aber da braucht er natürlich, insbesondere wenn man so 4-3-3 spielt, zwei Pendants dazu, die einfach wesentlich dynamischer sind, viel mehr Dynamik mitbringen und die ihm auch diesen Raum ermöglichen, dieses eben im Mittelfeld ausbalancieren. Das ist alles nicht so wirklich aufgegangen, weil Bremen darauf nach 10 Minuten reagiert hat und dann ist eben genau das dem Trainer in dem Spiel zum Verhängnis geworden, was man ihm schon öfter vorwirft, dass er nämlich eben viel zu langsam oder viel zu spät umstellt, taktisch umstellt. Und man muss ja nicht den ganzen Plan über den Haufen werfen, auch wenn ich den Plan mit Henne Weiland auf links außen gerne erklärt hätte. Aber sicherlich, das ist einer dieser Gründe, warum es nicht so wirklich funktioniert mit André Breitenreiter und Hannover 96. Wir haben jetzt ganz viel ausprobiert. Und vielleicht ist es Zeit für einen neuen Impuls.
Tobi, Tim hat es gerade angesprochen. Henne Weidern auf links wäre jetzt so die nächste Personalie, die mich, zumindest nicht mehr überrascht hat nach der Vorbereitung oder nach der Winterpause, aber trotz allem auch immer noch so ein bisschen irritiert. Und das Komische war, also insgesamt sind wir 42% über unsere linke Seite gekommen. Und ich würde sagen, dass es in der ersten Hälfte der Wert irgendwie bei 60% lag, vielleicht sogar noch höher. Also da lief ja alles über Weidern. Müller, ich weiß nicht, ob Müller da zwischendurch...
Der hat gespielt, ja?
Ja, genau. Erste Halbzeit dachte ich, ach, der Müller. Und ich saß ausnahmsweise mal Osttribüne und das war dann alles direkt vor meiner Nase, was Weidern da gemacht hat. Und Müller halt dementsprechend einmal über Spielfeld rüber auf der anderen Seite. Und da muss ich gestehen, den habe ich echt quasi gar nicht auftauchen sehen in den ersten 45 Minuten. Irgendwie, ich habe das alles nicht so verstanden, dass man dann... Wenn man auf der linken Seite nicht vielleicht die Spieler hat, die man gerne einsetzen möchte, aber warum man dann auch noch so viel über die Seite spielt?
Das verstehe ich allerdings auch nicht. Also ich würde Weidand auch nicht auf links setzen. Also das und nicht mit Albonos. Also ich fand Albonos eine ganz große Unverschämtheit, wie der gespielt hat. die beiden haben überhaupt nicht miteinander harmoniert und Albonos hat dann im besten Fall immer noch den Kopf geschüttelt über seinen Mitspieler. Das fand ich extrem negativ, muss ich ganz ehrlich sagen, und hat mir überhaupt nicht gefallen. Henne war ja sehr bemüht, das kann man ja schon sagen. Er hat wirklich viel versucht, ist viel gelaufen, war vorne, war hinten und sah halt manchmal ein bisschen unglücklich aus, hat aber auch Impulse setzen können, aber da gehört er nicht hin. Und Albonos, nee, schlimm. Das war, die linke Seite war schlimm, die rechte Seite war jetzt aber auch nicht besser. Du hast ja gerade gesagt, Müller habe ich überhaupt nicht wahrgenommen und wenn dann negativ und Sorg, ach nee, das war alles eine absolute Katastrophe. Das war wirklich eine Katastrophe. Eine Szene fand ich sehr bezeichnend, die hat jetzt mit den beiden eben, oder mit den genannten Spielern eben nichts zu tun. Das war nach einem Schuss von Harnik aus dem 16er, den Esser mit dem Körper abwehrt und dann kullert er so vor sich hin und Wimmer und Akpobuma gucken sich an, Wimmer guckt den Ball an, Esser, und keiner geht hin. Also das ist unfassbar, was da passiert ist. Ich meine, wenn Harnik ein bisschen, das hat er ja eigentlich drin, ein bisschen darauf spekuliert hätte, hätte der den an allen vorbeigespitzelt. Unglaublich.
Ja. Tim, es gab viele solche unglaublich Szenen im Laufe des Spiels, oder?
Boah, ja, schon. Also, wenn man jetzt mal, wenn ich mich jetzt mal nicht nur auf das stürze, was jetzt so rein taktisch passiert ist, oder wie wir im Positionsspiel waren, so die Bewegungsabläufe, Passspiel, Technik, alles, was so in so einem Fußballspiel auch eben dazu gehört. Aber wenn ich mir dann mal so rein als ganz normaler Fußballfan das Spiel angucke, eigentlich hättest du nach 30 Minuten sagen müssen, gut, dann gehe ich jetzt rüber ins Sprengelmuseum und gucke mir deine Ausstellung an. Das war einfach auch, also wirklich alles. Ne? Ich bin ja echt kein Freund von so Phrasendrescherei in Bezug auf Körpersprache und so weiter, aber wenn wir eben über solche Dinge wie Körpersprache und Körperhaltung und sowas halt eben uns unterhalten müssen, dann sind im Vorfeld halt auch schon so viele Dinge falsch und schief gelaufen und genau an diesen Dingen hätte man in der Winterpause halt arbeiten müssen oder arbeiten können. Vielleicht hat man das auch getan, vielleicht gibt es auch irgendwas, was die Mannschaft blockiert, aber so kannst du, also kannst du beim besten Willen, kannst du so nicht auftreten. Es wäre noch unverschämter gewesen, wenn es eine Auswärtsfahrt gewesen wäre. Da fahren, weiß nicht, 4.000 mit auswärts und dann lieferst du so ein Spiel ab. Beispielsweise, ja. Und aber auch alles, das ganze Thema einfach, wie die spielen. Du musst so nicht spielen und das ist eben etwas, was mich schon ein bisschen stutzig macht und wo ich auch sehr enttäuscht bin vom Cheftrainer, muss ich ganz ehrlich sagen, der mehrmals seine Richtung geändert hat und viel versucht hat und viel probiert hat und vielleicht ist einfach diese personelle Veränderung einfach mehr als notwendig.
Was ich eigentlich wirklich dramatisch finde, ist die Tatsache, dass so rein von den Zahlen her, jetzt mal abgesehen von den Torschüssen, das auf dem Papier vom Zahlenwerk her gar nicht so schlimm ausgesehen hat. Ja, ähnliche Passquote, Ballbesitz auch, fast pari, Zweikampfquote auch, Laufleistung knapp einen Kilometer weniger als die Bremer. Also es war jetzt gar nicht so, dass die Zahlen das ausdrücken, was man auf dem Spielfeld gesehen hat. Ja, und das, ich weiß nicht, was 96 mit 48% Ballbesitz gemacht hat. Jedenfalls nichts Gutes. Ja, und das finde ich
ja, naja, das Schlimmste. Naja, ist ja diese Ballbesitzdebatte, die haben wir ja schon im September geführt. Also da hat man ja nicht auch mit aufgeräumt, dass so die Idee mit den Spielermaterialen, das habe ich ja am Anfang auch nicht ganz sehen wollen, das hat sich dann erst später herausgestellt, auch für mich, dass das einfach überhaupt nichts ist. Dann kann man aber mit wenig Ballbesitz, kann man dennoch etwas höheren Ertrag erwirtschaften. Siehe Hertha, siehe Schalke, siehe Augsburg. Also das ist alles nicht notwendig. Und das, was einfach dieser Mannschaft total fehlt, ist Sicherheit, Stabilität und nicht nur im eigenen Ballbesitz, auch gegen den Ball. Mama mia, da werden Fehler gemacht und nicht nur individueller Art, auch kollektiver Art. Und da gibt es echt viele oder so einige Stellschrauben, an denen man, arbeiten kann. Man kann es personell lösen, man kann eben Spieler einbauen, die eben den Mitspielern Raum und Zeit ermöglichen, im Balltransport ins letzte Drittel vorzukommen, helfen können halt so Aktionen von solchen raumschaffenden Spielern wie Muslia, aber die werden ja
gut,
nicht
dafür müssen sie,
Kader berufen, genau, Tim Diersen ist dann besser im Training, gut, okay, akzeptiere ich, dann ist das eine spieltypische oder eine Spielerprofilentscheidung und das ist ja in etwa ein Profil, aber dann bringe ich diesen Spieler auch, um einfach auch so Leuten wie Anton dann auf der 6 den Raum zu ermöglichen, auch Wallace. Das ist doch keiner, der der sich den Ball nimmt, einmal durchmarschiert, dann ein Pass hinter die letzte Kette spielt. Das ist doch einer, der auf den zweiten Ball, da hat er doch seine Stärken, der eben auch durch seine Athletik sehr viel und seine Körpergröße sehr viel mitbringt. Das ist schon kein schlechter Spieler, beziehungsweise ist eigentlich ein sehr guter Spieler von den Anlagen her. Aber,
von wem redest du jetzt?
Von Wallace.
Aber auch der Anlagen reichen ja nicht. Guck mal, wie der momentan auftritt, der hat einfach keinen Bock auf Abstiegskampf. Ich finde, das wird bei ihm am allerdeutlichsten. Weil der könnte, was du ja richtigerweise sagst, von seinen Anlagen, von dem, was er mitbringt, könnte der viel mehr bringen, als er bringt. Er müsste vorangehen und das tut er nicht. Hat er getan in den Spielen, wo es ein bisschen besser lief. Und jetzt macht das nicht mehr.
Bremen spielt. Bitte. Nein,
red das aus. Du sagst, Diaz und Muslia sind ja ähnliche Typen, wobei Diaz natürlich mehr im Zentrum zu Hause ist. Ne?
Ja.
Du triffst also eine Entscheidung, dass du einen Flügelspieler, wo du im Prinzip ja keinen richtigen hast auf dem Platz, dass du den nicht mitnimmst und dafür einen im Zentrum bringst, in Kader nimmst, den du auch gar nicht einsetzt. Das halte ich für, das ist für mich das Schlimmste, die schlimmste Entscheidung eigentlich des gesamten Kaders, war diese Entscheidung, Diaz als offensiven zentralen Mittelfeldspieler zu nehmen und keinen auf dem Flügel zu haben, falls das nicht funktioniert mit dem Material, was man da aufgestellt hat. Das finde ich fast noch das Schlimmste von all den Entscheidungen, die er getroffen hat.
Naja, zumal auch so, wenn man mal sich Muslia genau anschaut, ist auch einer, der auf so einem diagonalen Laufweg mal in den Raum mal durchzieht, ja, der hinter sich den Raum öffnet, der hält den Ball zwar lange, aber da kann man ja auch dran arbeiten und der zwingt den Gegner ja durch so einen Laufweg auch zu später zur Handlung, entweder durch ein Foulspiel oder rausrücken aus der Kette, ne, auch ein weiteres profanes Mittel, das habe ich auch nicht verstanden. Bremen ist ja etwas, die stellen das Zentrum ja mit ihrer Raute zu, beziehungsweise ich bin ja 4-3-3, beziehungsweise 4-2-2 mit Raute im Mittelfeld, dann zieh die in die Breite. Dann stell breit, aber das haben wir gar nicht gemacht. Wir sind dazu gar nicht gekommen, weil wir mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren. Dann stand hier einer nicht richtig, dann stand da einer nicht richtig, dann schlagen wir lange Bälle. Ich habe jetzt eine Statistik gelesen, ich glaube von Max Jakob Oss hat das getwittert, glaube ich, vom Rasenfunk, 49 lang gedroschene Bälle und man kann das machen. Ja, deshalb lief auch sehr viel über unsere linke Seite, weil Weidand ja dieser, vielleicht hat Weidand gesagt, ne? Yeah. Weil Weidand halt auch allein durch seine Physis und seine Körpergröße natürlich eine Anspielstation darstellt, wenn man das machen möchte. Ja, aber dann stell ihn nicht auf links, weil da ist doch links neben ihm ist das Seiten aus. Dem springt doch so schon der Ball eigentlich viel zu oft weg. Der konnte einem nur leid tun am Samstag, ganz ehrlich.
Und wenn du solche langen Bälle schlägst, wir haben das ja schon mal gemacht, vor Jahren, als noch ein Mamdjouf vorne im Zentrum gestanden hat, da wurden auch die Bälle lang geschlagen. Er hat sie dann festgemacht mit seinem Körper, mit dem Rücken zum Tor. Die nachrückenden Spieler konnten sie nehmen oder übernehmen und dann ging es weiter. Und das war ja nun gar nichts. Du kannst natürlich den Ball auch dann versuchen, auf die Außen, so wie du es gerade beschrieben hast, weit zu schlagen, aber das war...
Der Plan wird wahrscheinlich gewesen sein, dass der Ball auf Weidand geschlagen werden soll und Wood, der ein eher dynamischer und schnellerer Stürmer ist als Weidand, also zumindest schneller als Weidand, dass der dann wahrscheinlich in den Raum, in den der Ball geleitet werden soll, dann durchstößt. Und dass dann dieser Laufweg, diese Kreuzung, soll dann Weidand annehmen und soll dann zentral einrücken und so ein bisschen, ja, so diesen typischen Strafraumstürmer spielen, aber es hat ja gar nicht funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, nach 10, 15 Minuten, nach den ersten zwei, drei Aktionen, musst du sofort umstellen. Dann musst du fragen, entweder machen wir es jetzt so, wir spiegeln wieder, wie letzte Saison, wir machen wieder Mannorientierung über den ganzen Platz, spielen wieder dreckig, stellen Müller, hat er ja dann zur Halbzeit auch gemacht, dann auf die zentrale Zehnerposition, wir spielen 4-4-2 mit einer Raute im Mittelfeld, Anton als Anker-Sechser, Wallace links, Schwegler rechts, auch die beiden hatten absolute Dreckstage, davon aber mal ganz abgesehen, nur rein personell, spiegelst und du gehst die ganze Zeit auf den zweiten Ball und gehst ihn auf den Sack. Aber auch das ist ja dann in der zweiten Halbzeit total auch. Und wenn sowas auch nicht mehr funktioniert, dann stimmen da ganz, ganz, ganz andere Dinge nicht. Und wir haben viel Verletzungspech und wir haben auch wirklich echt Verletzungspech. Da möchte ich mal einen Bundesligisten sehen, der die drei torgefährlichsten Spieler des gesamten Kaders, mit Asano, mit Haraguchi. Gut, Haraguchi ist jetzt im Halbfinale. Die haben gegen Vietnam gerade gewonnen. Asano ist verletzt. Füllkrug ist verletzt, Wurde es verletzt, Bebu ist verletzt und Meiner ist verletzt. Das sind 5 Spieler, die nicht zur Verfügung stehen. 5 Offensivkräfte. Ja gut, okay. Dann.
Also Asano, Haraguchi, naja gut.
Aber, ja, aber
rein von der Zahl her hast du ja natürlich völlig recht. Und trotzdem waren dort Leute auf dem Platz, von denen man mehr erwarten darf, als das, was sie da gezeigt haben. Und da ist das Entscheidende, was du gerade gesagt hast, da stimmen noch ganz andere Dinge nicht. Das ist es nämlich. Es ist dann, der Trainer hat versucht zu reagieren, wenn auch spät. Und trotzdem hat es nicht funktioniert. Und da sind wir bei deinem Eingangssätzen, die du hier gesagt hast heute. Tja, vielleicht ist es dann doch Zeit für einen neuen Impuls, weil die alten Impulse scheinbar nicht mehr zünden.
Absolut. Ich habe mich lange auch für ihn ausgesprochen und ich bin echt ein bisschen auch selber enttäuscht darüber. Aber eventuell hätte ich vielleicht schon nach dem Düsseldorf-Spiel reagiert.
Aber guck mal, die Bilanz ist ja schon seit der letzten Rückrunde absolut verheerend. Ich finde das auch sehr schade. Ich habe jahrelang, als er in Paderborn war, als er auf Schalke war, hätte ich ihn gerne hier gesehen. Und es lief ja auch in der zweiten Liga außerordentlich gut. Ich bin zwar immer noch der Meinung, wir hätten auch mit Stendl den Aufstieg geschafft, aber das will ich gar nicht aufmachen. Das heißt, es lief gut. Es lief ja auch dann zu Beginn der Hinrunde in der vergangenen Saison gut. Man war eine Nacht Tabellenführer. Das war ja alles gut. Nur irgendwie ist irgendwas passiert. Denn seit der Rückrunde in der letzten Saison läuft es katastrophal. Du wärst fast noch in Abstiegsgefahr geraten im letzten Jahr mit einer großartigen Hinrunde und spielst jetzt die größte Grütze zusammen, die 96 jemals in der Bundesliga-Geschichte gespielt hat, wenn wir jetzt mal von den Punkten ausgehen. Und egal wie nett er ist, egal wie sehr Hannoveraner er ist, du musst, wenn du nicht komplett die Segel streichen willst, musst du irgendwas tun. Und das ist dann in dem Falle, wenn Geld nicht ausgegeben werden soll, kann, je nachdem, dann ist es der Trainer. Gut, das kostet zwar auch Geld, aber der hat dann wenigstens Einfluss auf die gesamte Mannschaft, der neue Trainer, und ein neuer Spieler eben halt nur, ist nur ein neuer Spieler. Und ich wüsste nicht, auf welcher Position jetzt dieser eine Spieler, der vielleicht noch kommen könnte, das Ruder so rumreißen kann, dass man mit dem Trainer in dem Verhältnis auch zur Mannschaft, da muss es wirklich gestört sein, und anscheinend kriegt man es nicht endgültig gekittet. Da möchte ich wissen, welcher Spieler soll das retten? Das kann kein Spieler retten, also bist du dann wieder beim Trainer. Und so schade ich das finde, weil er halt ein Hannoveraner ist und ich ihn damals, als er aus der eigenen Jugend im Profikader kam und beim Pokalsieg mit im Kader war, das bedauere ich alles sehr, aber es ist dann halt irgendwann leider Schluss.
Ich habe mich jetzt die letzten Minuten ein bisschen wie Robbie Wood verhalten und zurückgehalten aus dem Ganzen. Einfach mal nicht dran teilgenommen. Grätsche da jetzt hast mal rein.
Hast du Bobby Wood gesagt? Sehr schön. Sehr schön.
Ja. Ja, komm, ich hatte jetzt aber auch 8 Minuten Zeit, mir den Spruch zu überlegen. Da ist er. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Tobi ist schon weit vorgeprescht im Plan meiner Sendung, aber das macht ja nichts. Ich glaube, zu dem Spiel müssen wir gar nicht so viel sagen. Es gibt noch eine Personalie, über die ich gerne gleich sprechen würde. Das machen wir nach diesem Break.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open. Und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Bobby Wood und ich bin hier mit Tim Block und Tobi Gröbner. Jungs, wir müssen, ach komm, den lassen wir noch so ein bisschen stehen im Raum. Wir müssen noch mal ganz kurz sprechen über die Einwechslung bzw. Auswechslung. Da war in der 63. Minute eben dieser Bobby Wood, durfte dann runter und es kam Jonatas. Vielleicht ein kurzer Blick zurück für die das nicht so ganz mitgekriegt haben. Auf einmal war Jonatas wieder da, Tobi. man hat die Leihe mit dem brasilianischen Verein, dessen Namen ich gerade vergessen habe, Corinthians oder so, aufgelöst, beendet. Bobby Wood kehrt zurück. Es geisterte im Internet so ein Tweet rum von einem englischen Journalisten, glaube ich, der zitierte, mit, das kostet sie 900.000 Euro. Aber man konnte aus dem Tweet, zumindest ich, nicht herauslesen, wen da jetzt welche Gebühren was kosten. Also kannst du irgendwie Licht ins Dunkle bringen, wie diese ganze Nummer abgelaufen ist? Wer hat was beendet? Wer wollte das eigentlich so? Wollte das Jonathas? Wollten das die Brasilianer? Wollten wir das? Und wer zahlt am Ende eigentlich auf was drauf?
Im Zweifel wollten es wahrscheinlich alle, ne?
Ja, irgendwie ein
also,
bisschen, ne?
Ich kann da Licht ins Dunkle kann ich da tatsächlich nicht bringen. Ich fand es nur, ich finde gar keine Worte. Ich fand es extrem seltsam. Er wollte ja, oder man muss ja so anfangen, vielleicht ein bisschen ausholen, er wollte ja zurück nach Brasilien. Ich glaube, sein Vater war gestorben, war das nicht so?
Ja, auf jeden Fall familiäre Probleme.
Und er wollte dann zurück zu seiner Familie und hat jetzt sportlich da nicht so gezündet, würde ich mal vorsichtig formulieren. Für ihn ja eher untypisch, er war ja eigentlich ein Spieler, der überall so halbwegs funktioniert, auch bei uns ja eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt. Und das heißt, sportlich war er nicht mehr glücklich, 96 brauchte unbedingt einen Stürmer. Ich kann mir schon vorstellen, dass uns das Geld kostet und nicht die Brasilianer. Ja, denn schließlich hat er ja einen Leihvertrag gehabt, den löst man dann auf. Das, wenn man den Spieler nicht unbedingt nicht mehr haben möchte, dann lässt man sich das ja auch vergüten, ne? Wenn man da solche Änderungen haben möchte. In jedem Fall kostet es erstmal Gehalt, das man vorher gespart hat. Das ist ja völlig unstrittig. Der spielt hier nicht für einen warmen Händedruck. Das heißt, die 900.000 sind die Hälfte seines Gehaltes. So könnte es sein. Er hat ja ein kolportiertes Jahresgehalt von knapp 2 Millionen, sodass das ungefähr hinkäme mit den 900.000, dass er im Prinzip sein Gehalt jetzt für das halbe Jahr bekommt und damit diese Kosten auf Hannover 96 zukommen, aber das ist ja völlig logisch, wenn hier ein Spieler plötzlich wieder unter Vertrag steht, der vorher nicht unter Vertrag steht.
Das wäre genau völlig logisch und auch völlig richtig, aber es haben einige Leute diesen Tweet so ausgelegt, dass wir jetzt quasi noch eine Entschädigungssumme an die Brasilianer.
Auch das wird mich nicht wundern, du.
Ja, würde mich auch nicht wundern, aber das mit den 900.000 und dem Gehalt, das kommt halt schon ziemlich genau hin. Das dachte ich mir auch so. Und er verzichtet ja auch großzügig auf 25% seines Gehaltes.
Also jetzt zünde ich eine Kerze an, warte.
Das ist ja großartig. Wurde 96 also, nicht müde zu betonen. Oder Martin
unser Kitt, Messias, ich wusste es doch.
Unser Messias, Jesus ist back. Und Tim, wird er uns spielerisch voranbringen? Deine Erinnerungen an ihn sind ja vermutlich noch relativ gut, was die letzte Zeit anging, als er tatsächlich noch bei uns war.
Doch, auf jeden Fall. Das ist einer, der sich genauso bewegt, wie sich ein Mittelstürmer, ein moderner Mittelstürmer bewegen muss. Der bringt auch auf den ersten 6 bis 10 Metern ein gewisses Tempo mit, das du brauchst in der Bundesliga. Der ist physisch stärker, der ist generell einfach auch aufgrund seiner Erfahrung im Vergleich zu Weidand mit ein bisschen mehr Erfahrung in der Box ausgezeichnet. Das kann schon richtig funktionieren. Er ist auch nicht so langsam, wie man ihn gemacht hat. Und ich bin da eigentlich ja eher so neutral eingestellt. Also ich erwarte gar nichts. Und bekomme vermutlich so 3 bis 4 Saisontore, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und das reicht mir eigentlich aus. Ich mache mir über ganz andere Dinge Gedanken, weil bevor ich jetzt noch einen Stürmer geholt hätte, hätte ich vielleicht erstmal nochmal einen Spieler geholt, der den Ball überhaupt in den 16er bringt, sodass ein Tor fallen muss. Und dann, wenn ich jetzt noch weiterspule, dann muss ich mir über eine Spielanlage Gedanken machen, ein Spielschema, dass das begünstigt, so eine Situation. Dann gucke ich, wer alles verletzt ist und krieg schon wieder.
Jetzt willst du aber auch wieder sehr viel, ne? Jetzt willst du wirklich sehr viel.
Das muss er heulen.
Ja, also, und unser Präsident, was hat er gesagt? Der Stürmer muss kommen, der den Klassenerhalt garantiert. Und zack, da ist er.
Ja.
Da ist er, ganz plötzlich. Jonathas.
Besonders schön finde ich ja auch in diesen ganzen Zusammenhängen, wenn dann Martin Kind ja sagt, es gibt kein Geld mehr, ne? Nichts, hier wird nur noch gekauft, wenn was garantiert wird. Jetzt verliert man gegen Bremen, jetzt überlegt er dann natürlich öffentlich wieder, ob man nicht vielleicht doch noch, also wir sind ja, wie war das, defensiv, offensiv oder so ähnlich, also das habe ich überhaupt nicht übereinander kriegen können. Und noch witziger finde ich dann, wenn Horst Held am heutigen Tage sagte, die Aussagen vom Kind haben mich selbst überrascht, kann ich momentan nicht so sagen.
Ja.
Also das läuft tatsächlich so großartig, dass man da eigentlich
sich... Was ist denn hier los, Alter?
Das ist unglaublich toll und das finde ich so schön, wenn die sich so ein bisschen... Ach, es kommt mir vor wie Trump mit seinen Leuten. Also das ist ganz großartig und da geht mir das Herz auf, wenn wir so ein bisschen Telenovela spielen hier und... Ach, ist das nicht schön, Jungs? Ist doch schön, oder nicht?
Ja, es geht. Ein bisschen Telenovela kam mir dann tatsächlich am Sonntagabend auch so vor. Es machte ja relativ zügig die Runde. Breitenreiter macht Montag den Sittich und wird nur noch gerade gehalten, weil die Gremien, Aufsichtsrat ist das Stichwort, noch nicht entschieden hatten.
Das finde ich ja auch so geil, Alter. Haben die kein Telefon oder was?
Ja, warte mal ganz kurz.
Aber wie lange Gremien bei 96 entscheiden, können wir mal Horst Held fragen.
Ja, warte.
Auch nur... auch noch einer im Urlaub oder krank oder nicht, weswegen er nicht Geschäftsführer wurde. Es dauert bei uns ein bisschen,
Ja, mein Gott, ey. Da wird mir mal gesagt, ich habe gestern in 93 gehört, ne? Und da war der Basti, der ist ja mal komplett ausgerastet. Grüße an der Stelle. Der hat sich mal darüber echauffiert, dass dieses Umfeld hier so schwierig ist. Immer wird immer gesagt, das Umfeld wird so schwierig sein. Und da hat er gesagt, nee, die haben aber keinen Bock, sich so 90 Minuten so eine Scheiße anzuschauen. Und da hat er auch vollkommen recht. Und da fange ich dann mal gleich richtig an, das große Rad zu drehen im Aufsichtsrat. Da sitzen auch nur Hampelmänner.
Ja, und die wurden nicht erreicht am Sonntag vermutlich. Und dann sickerte das Ganze durch zum Kicker.
Und die haben Tatort geguckt wahrscheinlich. Ja.
Oder Dschungelcamp oder so, man weiß es nicht.
Oder beides und haben sich dann mit dem Dortmunder Oberbürgermeister über den Tatort echauffiert.
Das kann alles sein. War das Sonntag mit den Dortmundern? Ja, kann sein. Die dreckige Stadt. Fahren wir am Samstag hin, gucken wir uns an, wie schlimm Dortmund eigentlich wirklich ist. Auf jeden Fall dauerte es dann und der Kicker haut die Meldung raus, dass genau das passieren soll, nämlich Montag André Breitenreiter entlassen wird. Und jetzt ist Donnerstag, jetzt ist er immer noch da. Und um die Kurve wieder zurückzukriegen zur Telenovela, Tobi, das war tatsächlich genau das, was ich dachte. Es ist so vorhersehbar, wie so eine schlechte Soap auf RTL oder wo auch immer, wo man wirklich genau weiß, oh, jetzt ist das durchgesickert, jetzt ist Kind bestimmt bockig, jetzt sagt Kind, nee, wir schmeißen hier gar keinen raus. Und
ganz genau.
Der A-Plan war ja eigentlich, so hatte man es gehört, dass man Breitenreiter rausschmeißt, dass man für Dortmund irgendeinen U-Irgendwas-Trainer installiert, für einen oder meinetwegen auch noch das zweite Spiel zu Hause gegen Leipzig, um dem neuen Trainer nicht gleich die Mega-Aufgabe, nämlich Dortmund auswärts, vor die Brust zu setzen. Jetzt sickerte das durch, okay, es gibt natürlich immer einen Plan B, auch in so einer Telenovela kommt einer um die Ecke gejagt und sagt, halt, das machen wir anders. Und der Plan B ist, nee, Herr Breitenreiter, also der sitzt auf jeden Fall gegen Dortmund bei uns auf der Bank. Und dann darf er sich halt von Dortmund nochmal abschießen lassen, weil, machen wir uns nichts vor, das ist eine ziemlich sichere Wette, dass es da eher keine Punkte für Hannover gibt und man dann nach dem Dortmund-Spiel genau das machen kann, was man eigentlich schon am Montag machen wollte, nachdem man gegen Bremen verloren hatte. Tobi, da ergeben sich für mich 150 Fragen. Die erste wäre, kann man ernsthaft nach dem 18. Spieltag den Trainer rausschmeißen wollen? Zweitens, ist der Umgang mit André Breitenreiter das, was man vernünftig nennt? Drittens, Antwort zu 2, Breitenreiter hat es heute kritisiert, wie mit ihm umgegangen wird. Er hat gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass man mit mir spricht. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. So, Tobi,
diese... niedlich, ne?
Ja. Nein, das ist nicht niedlich. Das ist unfassbar schlecht alles.
Nein, das ist das Vornehme. Ihr könnt mich mal ganz kräftig an meinem, ne?
Ganz genau. Ja, das natürlich. Was soll er denn machen?
Also ja, genau.
Er weiß doch selber schon, dass es vorbei ist. Da machen wir doch uns nichts vor und wird dann da so vorgeführt. Er ist ja auch nicht der Erste, bei dem das so passiert. Egal, welcher Trainer hier entlassen wurde und wird. Martin Kind, und das müssen jetzt Martin Kind sagen, denn es gab so viele Leute, die da noch in sportlicher Verantwortung waren, die sind alle ausgetauscht und das Grundverhalten hat sich nicht verändert. Martin Kind bekommt es nicht hin, oder unfreundlich gesagt, bekommt es nicht geschissen, jemanden vernünftig und in Würde zu entlassen und einen neuen zu installieren. Es ist hier immer ein unglaublicher Eiertanz. Ob dann plötzlich Peter Neururer mit dem Porsche vom Courtyard vorfährt, weil die Leute so dämlich sind, sich da zu treffen. Oder ob dann, wie mit Stendel, er angestellt entlassen ist, aber man erst am nächsten Tag die Pressekonferenz macht und dann das alles... ich könnte so viele Beispiele nennen. Sogar Slomka, der dann nur, wir wollten es nicht Weihnachten machen. Ja, ey... Nee, unfassbarer Bockmist, den Hannover 96 da wieder macht. Und du hast ja gesagt, nur weil jemand bockig ist und sagt, oh, das haben die jetzt alle erfahren, jetzt mache ich das erstmal gar nicht. Den zeige ich.
So kam es dir auch vor, oder? Genau so kam es dir auch vor.
Ja, natürlich. Ja. Und das ist doch, also wie kann man, so kann man doch keinen Fußballverein führen. Und da sind wir doch genau bei dem Kernproblem, Und so trifft er doch all seine Entscheidungen. Es geht doch, ob 50 plus 1 oder nicht, ich will das jetzt gar nicht groß ausbreiten. Aber es ist nur noch die Bockigkeit und dieses, ich will das jetzt aber, ich mach das jetzt aber. Und wenn jemand dagegen ist, mache ich es noch viel lieber. Und wenn das jemand rauskriegt, dann mache ich genau das Gegenteil, weil ich so schlau bin. Und so einen Menschen möchte ich nicht in verantwortlicher Position bei etwas haben, mit dem ich mich mal identifizieren konnte oder kann. Das ist eine Horrorvorstellung. Und du gibst ja auch ein Bild in der Öffentlichkeit ab. Du willst doch hier auch mal vernünftiges Personal einstellen für die Führungsebene. Welcher halbwegs vernünftige und nicht komplett verblödete Bundesliga-Sportdirektor, Manager, wie wir sie auch immer nennen wollen, würde sich denn jetzt noch hier antun, das über sich ergehen zu lassen? Das macht doch keiner mehr.
Jan Schlaudorf.
Ja, das ist aber, ganz kurz, natürlich, okay, das ist was anderes, der fängt mit dem Beruf neu an.
Ja.
In Ordnung, das ist was anderes. Aber ich rede hier von Etablierten und Gestandenen. Und da wird Horst Held auf sich der Letzte gewesen sein, der sich diesem Zirkus und diesen Firlefanz hier noch antut, weil sie haben alle geglaubt, sie können in irgendeiner Art und Weise Einfluss nehmen. Sie haben alle geglaubt, selbst wenn sie Geschäftsführer geworden sind, so wie Martin Bader, sie könnten hier in gewisser Weise Dinge auch wirklich, wirklich lenken. Und nein, du kannst hier gar nichts. Du kannst hier vielleicht einen Brief zukleben und eine Briefmarke drauf machen. Und den Rest kannst du nicht. Und wer tut sich das? Das tut sich doch keiner an. Und deswegen muss dieser Mann endlich aufhören, in diesem Verein zu machen, was er will. Entschuldigung.
Die Entlassung von Bader.
Nee, das ist vollkommen richtig.
Tobi, die Entlassung von Bader und Möckel, die war tatsächlich eine, die sich nicht über Wochen und Monate so André Breitenreiter oder Daniel Stendel mäßig dahin plätscherte. Die war ja quasi deshalb durfte Stendel noch 2 Wochen bleiben. Ich hatte auch überlegt, ob ich einfach die Sendung vor dem, was war das, St. Pauli-Spiel, glaube ich. Ja, also vor dem St. Pauli-Spiel von Stendel, also das letzte Spiel von Stendel, ob ich die einfach heute sende. Und wir sprechen gar nicht drüber, weil es hat sich eigentlich nichts geändert. Das Spielchen ist das gleiche. Wir sind irgendwie 22 Monate später. Der Trainer steht quasi zum Abschluss bereit. Alle warten darauf, dass was Neues passiert. Damals war es halt so, dass der Manager schon ausgetauscht war. Horst Held war da und alle haben darauf gewartet, dass Stendel dann geht. Es ist, Geschichte wiederholt sich, Tim.
Ja, es ist, ja, aber ich muss auch mal zu diesem Trainer entlassen generell was sagen, weil das, was Tobi da anspricht, ist schon grundsätzlich richtig. Das ist schon eine unfeine Art, auch wie es mit Breitenreiter gelaufen ist und eigentlich unzumutbar, wenn ich mir vorstellen würde, dass eigentlich schon klar wäre, dass ich nicht mehr zuständig bin für meine Aufgabe, weil ich das geht erst ab nächste Woche Montag, da würde ich ja komplett durchdrehen, das würde ich gar nicht machen, das würde ich mir auch überhaupt nicht antun, aber da geht es eben um sehr viel Geld, was ihm selber noch zusteht und da finde ich, das sollte er ja auch dann aufgrund dieser Unannehmlichkeiten jetzt die letzten Tage auch auf jeden Fall bekommen, aber es gibt auch Sportdirektoren, Manager, Präsidenten, die stellen sich hin am Samstag. Ja, also das ist, der Trainer steht bei uns absolut nicht zur Debatte. Und einen Tag später ist er entlassen. Also das finde ich jetzt auch nicht super. Dieses Geschäft ist ekelhaft und pervers geworden. Und auch der Umgang mit den Menschen ist nicht in Ordnung. Ich bin da generell ein bisschen fassungslos. Mich schockt auch nichts mehr. Dennoch ist es ja nun vor unserer Haustür jetzt nochmal wieder so der Fall. Und für all diese ganzen Punkte, auch was eben diese Entscheidungsträger hier angeht, ein Blick in den Aufsichtsrat der KGAA genügt doch aus. Da wird immer dieser Satz kolportiert, organisiert den Profifußball. Ich schaue da rein, da sehe ich nur einen einzigen, das ist Martin Andermatt, der sportliche Kompetenz mitbringt. Ansonsten ist da niemand, der sportliche Kompetenz mitbringt. Wir müssen uns für Zukunft. Und das sage ich jetzt aller
Acker war, Mal. Acker war Kicker. Wenn der keine sportliche Kompetenz mitbringt, dann weiß ich aber auch nicht.
Ja, Entschuldigung.
Nein.
Wir haben auch einen Hausarzt da sitzen, Tobi. Normalerweise beginnen Kneipenwitze. Grüße an Kito an der Stelle, ja. Ein Hörgeräteunternehmer, ein Drogist, ein Ex-Politiker und ein Hausarzt gehen in eine Bar, ja. So beginnen Kneipenwitze. Und das ist der Aufsichtsrat bei uns. Das ist doch alles nicht zu fassen. Und das ist genau das, was ich einfach auch ankreide. Und da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Das ist amateurhaft. So kannst du keinen Bundesliga-Verein führen, so kannst du keine Profiabteilung organisieren und so ist auch Martin Andermatt, über den haben auch hier schon einige Leute ganz böse Sachen gesagt. Das ist einer der wenigen Leute, die nicht zutrauen, strategisch vorzugehen, die einen Fußballverein organisieren können. Der war schon für einen großen Trainerverband zuständig, kennt viele Leute und ich hoffe, dass sie ihn mit einbeziehen und ansonsten brauchen wir den hier auch nicht. Dann kann der sich einer anderen, viel sinnvolleren Aufgabe widmen, als die Briefmarken zusammenzusammeln bei der Aufsichtsratssitzung. Das ist einfach es ist peinlich und ich habe auch keine Lust mehr, mich jetzt jedes Jahr aufs Neue mit neuem Sportdirektoren auseinanderzusetzen und mich damit, damit zu beschäftigen, welche Richtung der wohl einschlägt. Der Manager, der hierher kommt, der Sportdirektor, wird nie viel Geld zur Verfügung haben. Der wird immer mit begrenzten Mitteln arbeiten müssen und dafür ist Horst Held auch hier nicht der richtige Mann. Das ist einer, der könnte in Wolfsburg richtig viel bewegen, der in der Bundesliga begehrte Spieler nach Wolfsburg lotst, dann andere eben Mitbewerber um diesen Spieler aussticht. Aber in Hannover ist dieser Mann leider Gottes falsch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum ich das eigentlich alles so aufgezählt habe. Ich habe komplett den Faden verloren. Ich bin so außer mir.
Mach nichts, ich grätsche einfach mal rein.
Und, aber ganz kurz, eine Kleinigkeit mit dir mal kurz sagen. Wisst ihr, was das Allerschönste wäre? Durch diesen ganzen Eiertanz, den wir diese Woche jetzt machen und nach einem 0-6 gegen Dortmund stellt dann plötzlich aber am Sonntagmorgen der erste FC Nürnberg Markus Gisdol vor und wir können hier am Montag mit Dolly uns eine richtige kleine Sause gönnen bis Mai.
Jetzt ist Tobi schon bei den Nachfolgern und die hat er mir quasi vorweggenommen. Da sprechen wir direkt drüber.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.
Das war unser kurzes Break und es ist das erste Mal, glaube ich, gewesen in der ganzen Geschichte von Hannover Liebt, dass 2 von 3 Leuten auf Toilette mussten. Wir werden alt, Jungs. Jetzt lass uns sprechen über neue Leute.
Sprich nur für dich, bitte.
Ja, selbstverständlich.
Was das Alte angeht.
Selbstverständlich. Nur von mir gesprochen. Ich mag nicht gerne über, das haben wir hier oft genug gesagt, über neue Trainer oder Manager sprechen, wenn der Alte noch da ist. Aber ich glaube, in dem Fall würden wir einen Fehler machen, wenn wir nicht zumindest mal so mit 3-4 Namen rumjonglieren, die da vielleicht am nächsten Montag vorgestellt werden könnten. Anders gefragt, wen wünscht ihr euch denn eigentlich? Es gehen so viele Namen durch die Gegend, Slomka und Gisdol und was ich nicht alles schon gehört habe, Magath. Gibt es einen, den ihr wirklich mit, oh, jetzt bin ich zufrieden, bezeichnen würdet? Tim?
Steffen Baumgart.
Aktuell bei Paderborn. Ja. Der wird dich beglücken.
Ja, ich glaube, es ist auch eine langfristige Lösung. Das ist so die Kategorie der Zukunft.
Das gibt's hier nicht, Tim. Das gibt's hier nicht. Es gibt hier keine langfristige Lösung.
Also Breitenreiter war mit fast 2 Jahren eine langfristige Lösung.
Ja, dann nehme ich Gisdol. Ja, also ich kann mir ja vieles vorstellen. Ne? Also Steffen Baumgart, da weiß ich, dass man da schon angefühlt hat. Mal so angefühlt, was so im Vertrag steht und so weiter. Bei Gisdol bin ich mir sehr sicher, dass der hier sofort anfangen würde. Aber ich glaube nicht unter jedem Sportdirektor. An dieser Stelle möchte ich Herrn Beiersdorfer grüßen.
Liebe Grüße nicht, dass die beiden nochmal zusammen. Dukaten-Didi. Grüße. Ja,
Dukaten-Didi. Wenn du uns hörst, lass dir Zeit. Es eilt nicht.
Die Ausfahrt Kokenhof ist gesperrt. Grüße.
Ja, die Ausfahrt, vor der Ausfahrt stehen ganz viel Möbelstücke. Die habe ich da hingerollt. Du kommst nicht her, das funktioniert nicht. Wo war ich denn geblieben? Baumgart, ne? Ja, Baumgart ist auf jeden Fall einer, den ich mir hier langfristig, jetzt hat Tobi mir das auch so versaut mit diesem langfristig geht hier nicht.
Ja, komm, nimm 2 Jahre als langfristig und alle sind gut.
Ich halte Baumgart für einen sehr, sehr guten Trainer. Für einen Trainer und das, was ich glaube, was wir jetzt brauchen in der Situation, ist auch jemand, der vollkommen unbelastet hierher kommt. Das heißt, der keine Spieler kennt, da würde Gisdol zum Beispiel aus dem Raster fallen mit Wallace beispielsweise und Wood. Das, glaube ich, würde nicht funktionieren. Oder wer weiß, also auf jeden Fall ist es eine vorbelastetes Verhältnis. Titz.
Also das könnte schon funktionieren. Mit Titz würde es nicht funktionieren, zumindest was Wallace angeht nicht.
Ja gut, wenn das mit Titz nicht funktioniert, dann muss halt Wallace weg. So, und ich mag halt einfach auch die Spielweise, wie Baumgart das macht. In Paderborn holt er einfach mit sehr wenig, sehr viel raus. Ist einer, der eher mal 3-3 spielt als 0-0 und der auch immer in die Vollen geht. Der sehr offensiv denkt und auch sehr offensiv spielen lässt, finde ich prinzipiell super, kann ich mir sehr gut vorstellen. nicht, dass man, im, auch wenn es nur sehr, sehr geringe Restchancen sind, im Aufstiegsrennen gehen lassen wird, zumindest nicht ohne Geld. Daher eher eine Option für Sommer. Und ich halte das dennoch für schwierig vermittelbar. Wenn jetzt ein Trainer kommt und der rettet uns irgendwie noch über die Schippe, dann ist das hier in Hannover auch gar nicht darstellbar. Dann wird der auch danach einen Vertrag kriegen.
Und deswegen glaube ich, dass Baumgart nicht der Richtige wäre, weil die Situation, einen Bundesligisten vom Abstieg zu retten, die kennt der nicht. Und obwohl ich die Ansicht, die du hast, teile, dass ich mit diesem offensiven Fußball auch mich sehr gut anfreunden könnte, bin ich der Meinung, dass in der jetzigen Situation, in der sich 96 befindet, das nicht dran ist. Für den Sommer, wie du es gerade genau gesagt hast, würde ich das toll finden. Wir werden aber nie in die Situation kommen, es sei denn, man steigt ab. Dann kann ich es mir vorstellen, dass man mit einem neuen Trainer dann wirklich einen Neuaufbau die nächsten anderthalb Jahre macht, also langfristig. Und ich glaube deswegen, dass jetzt kurzfristig nur jemand kommen kann, der schon Erfahrung hat in diesem Metier. Und das wäre für mich dann wirklich der Herr Gisdol.
Und Paderborn steigt dann auf und dann kommt er sowieso nicht. Also ja, okay, schauen wir mal.
Ja, aber wenn wir drin bleiben sollten, dann kann Gisdol auch noch weitermachen. Also ich fand jetzt, wie er es in Hoffenheim gemacht hat, fand ich es gar nicht so schlecht. Also, und beim HSV sind schon viele gescheitert. Und die hat er zumindest mal gerettet. Ja? Und das ist schon ein Wunder in meinen Augen. Die drei Jahre, in denen sich da immer irgendwie halbwegs gerettet haben, da war er auch mitbeteiligt und also wenn er Hamburg retten kann, der kann auch Hannover retten, zumal ja auch ein paar Hamburger hier sind, wie Tim ja schon richtig gesagt hat.
Dem ist die kennen das ja zuzutrauen, schon. Ja, ich bin gespannt. Könnte spannend werden. Vielleicht
deswegen konnte ja Schaf aber auch nicht klappen, weil Schaf konnte kein Abstiegskampf.
Oh, Schaf.
Er konnte vieles am Ende nicht mehr, aber auch kein Abstiegskampf.
Tobi reißt alte Wunden auf und das tut dann doch
schon ganz schön weh. Ich musste den da unterbringen heute. Ich habe mir das fest vorgenommen.
Tobi. Ja, bevor wir über das Spiel gegen Dortmund sprechen, ganz kurzer Ausflug noch ins Amtsgericht Hannover. Die haben nämlich mit heutigem Tage am Donnerstag bestätigt, dass die Entscheidung des Vorstandes vom e.V. richtig ist oder richtig gewesen ist, keine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Man hat quasi vor Gericht Recht bekommen.
Ganz kurz, das kannst du so nicht sagen.
Nee, warte, ich bin noch nicht fertig. Das der Vollständigkeit halber, tatsächlich gelesen habe ich die Entscheidung noch nicht, ich kenne nur die Pressemitteilung von Hannover 96, womit es aber bei mir schon losgeht, Tobi, ich habe gar nicht, ehrlich gesagt, mitgekriegt, dass die Klage eingereicht wurde. Ist das nur an mir vorbeigegangen oder war das einfach nicht öffentlich?
Ich glaube, es ist nicht so an die große Glocke gehängt worden, ne?
Irgendwie nicht.
Aber sie haben jetzt nicht unbedingt dem Vorstand Recht gegeben, ne? Sie haben nur gesagt, es gibt jetzt keinen, aufgrund auch, ne, vor allem Zeit, ne? Zeit.
Genau, eins von den vier Argumenten, was der Vorstand da sich zurechtgebastelt hatte, war schon okay. So ungefähr hat das Gericht das.
Ja, gut, aber ich sag mal, mich überrascht diese Entscheidung tatsächlich, weil unsere Satzung scheint überhaupt keine Rolle mehr zu spielen. Aber das ist für mich eigentlich das einzig Maßgebliche, aber anscheinend ist es gar nicht so. Weil da braucht man weder Grund noch irgendwas. Da kann man das einfach machen. Und ohne Grund.
Ja.
Und jetzt habe ich festgestellt, durch die Tatsache, dass die Aufsichtsratmitglieder nicht mehr antreten, die zur Abwahl ja ausgerufen oder auserkoren wurden und dass die Mitgliederversammlung ja jetzt in zwei Monaten bereits ist, ist dann im Prinzip keine richtige Notwendigkeit, ne, für genau, eine außerordentliche.
So wie das der e.V. ja auch so mehr oder weniger vor sich hin gemauschelt hatte. Gut, also
das heißt aber noch nicht, dass die Entscheidung, die von 96, die nicht einzuberufen, wirklich richtig war.
Naja, zumindest war es auch nicht falsch, hat das Gericht gesagt, und man lässt sie damit jetzt erstmal.
Moment, in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt in Kürze eine stattfindet und das 96 zugesichert hat, dass dann auch Aufsichtsratswahlen durchgeführt werden. Genau. Also, das sind ja schon zwei Punkte, wo man nicht einfach sagen kann, der Vorstand.
Das ist ja natürlich glaubwürdig.
Der Vorstand bekommt Recht, sondern nur unter dieser Voraussetzung,
ja, genau, dass
diese Dinge gegeben sind.
Das hat der Vorstand ja laut Gericht glaubwürdig dargelegt. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist doch auch schon eine Tagesordnung zu der Einladung raus. Und da steht die Aufsichtsratswahl drin. Also mehr als es auf die Tagesordnung zu setzen, kann man ja eigentlich auch nicht machen.
Nee, hast du recht. Ich meine nur, aber das heißt nicht automatisch, dass die Entscheidung, sie nicht einzuberufen, rechtlich war.
Ja, aber halt auch nicht so, dass sie vom Gericht gekippt wird.
Aber wie gesagt, weil es in acht Wochen soweit ist.
Genau, das waren ja so, die hat sich da so vier Argumente. Hatte sich
und Fakten geschaffen wurden, ja, die 96 ist ja nicht blöd.
Das ist das Entscheidende. 96 ist ja nicht blöd. Das ist tatsächlich das Entscheidende der ganzen Geschichte. Die haben das schon clever gemacht.
Die treten sowieso nicht mehr an. Also was wollt ihr eigentlich noch?
Ja.
Und im Prinzip ist das ja fast gar nicht zu widerlegen. Also es ist nicht zu widerlegen, weil es ja so ist, aber ne, die treten nicht mehr an. Wir machen doch die Wahlen. Ja, was noch im Prinzip? Und dem ist, das, oder wenn man so will, das Gericht ist dem gefolgt. Beziehungsweise, ja, aber das heißt nicht, dass das Nicht-Einberufen damit legitimiert wurde. Nein.
Naja, lass uns über Dortmund sprechen. Das ist Samstag. Ich fahre hin, ich habe Bock. Ja, jetzt habt ihr verloren.
Jetzt ist der Breitenreiter endgültig seinen Job los.
Ja, es tut mir leid, Breite. Es tut mir wirklich leid, aber ich fahre hin. Und ist ja eine nette Auswärtsfahrt, ne? Ich mag das ganz gerne nach Dortmund, ist nicht so weit, bist du schnell da, bist du schnell zurück. Und eigentlich, ja, kann man doch mal machen, oder? Ist es komplett fahrlässig, Tim, und es geht komplett in die Hose, weil das wird ein richtig dreckiger Tag für mich.
Ja, das glaube ich allerdings auch. Ich weiß auch nicht, bin mal gespannt, wie das so werden soll. Also ich gebe auch keinen Tipp ab heute.
Du gibst keinen Tipp ab, Tim. So kommen wir, also dann machen wir hier eine Endlos-Sendung.
Ja, gut, okay, dann mache ich halt.
Dann nötige ich dich. Also, vielleicht ein bisschen zum Personal. Ich habe recherchiert, beziehungsweise heute aufmerksam zugehört bei der Pressekonferenz. Wallace ist angeschlagen. Der hat es im Oberschenkel gezwickt, hat nicht mittrainiert. Philippe nimmt noch Antibiotika. Sorg hat einen Hexenschuss. Lindenmeiner, Takuma Asano, Timo Hübers und Niklas Füllkrug spielen sowieso nicht. Und Noah Joel, Sagan Renbase, könnte gegebenenfalls vielleicht unter Umständen zurückkommen. Wir warten das Training am Freitag ab. Tobi, da stellt sich so eine Mannschaft doch eigentlich von selber auf, oder?
Ja, also das Schöne ist ja auch, dass Noah Joel Sarin Rembase dann 20 Minuten spielen wird, einen Sprint macht, dann für den Rest der Saison ausfällt. Damit wird es dann schon mal losgehen. Nein, die Mannschaft stellt sich von selber auf und vor allem, auch wenn Wallace jetzt nicht gegen Bremen überzeugen konnte, Sorg ebenso wenig. Philippe war da ja schon krank. Also das riecht nach einer richtigen Packung.
Tim, müssen wir Muslia einbauen?
Ist doch scheißegal, Mensch. Wir werden das Spiel wahrscheinlich verlieren. Wenn wir es gewinnen sollten, dann möchte ich mal gerne sehen, was Hannover 96 dann macht. Da bin ich
so
sehr
witzig.
Gespannt drauf auf diesen Move.
Ja.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Also wenn das kommt, dann
ja, da rechnen die doch selber nicht mehr mit. Die wollen ja nur, dass sie sich wehren. Man soll sich ja nur noch wehren.
Das wird
mehr geht ja nicht mehr.
Das, ja, egal. Wenn wir es gewinnen, dann habe ich hier einen super Sonntag. Das sage ich euch. Und der Montag wird auch, glaube ich, lustig dann.
Arbeitest du Sonntag?
Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Herr Krause, Sonntag bin ich zu Hause und gucke mir Fußball an.
Tim, würdest du das Spiel eher, also wenn du der Trainer wärst, würdest du der Mannschaft sagen, Jungs, wir spielen heute und wir richten uns so aus, dass wir da drauf gehen, dass wir Dortmund von Anfang an unter Druck setzen, oder würdest du dich zurücklehnen und sagen, Jungs, wir stellen uns mit 11,5 Leuten hinten rein und der Elfte oder der 11,5. ist halt der liebe Gott und hoffen, dass nichts passiert.
Wenn ich der Trainer wäre, würde ich sagen, Jungs, wir gehen da heute raus und spielen richtig guten Fußball. Wir spielen jetzt mal richtig Fußball. Und wir gehen 90 Minuten drauf. Wir machen hier 90 Minuten lang Vollgasveranstaltung und wollen der Bundesliga zeigen, dass mit uns im Abstiegskampf zu rechnen ist. Das würde ich machen. Ich würde auch offensiv aufstellen. Ich würde alle Register ziehen. Gegen Dortmund kann man gewinnen. Das ist möglich. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir gewinnen, aber das ist rein theoretisch das möglich. Ja? Wir gehen ja mit einem 0-0 in dieses Spiel. Es wird ja mal so getan, als wenn es schon 0-3 oder schon 3-0 für Dortmund steht.
Also gefühlt steht es auch schon
0-3
oder 3-0 für Dortmund. In meiner Vorstellung steht schon 3-0 für Dortmund. Und ich ärgere mich einen Arsch auf und zu, dass ich 50 Euro für die Karte bezahlt habe. Das darfst du gar keinem erzählen.
50 Euro.
Ja. Lehrgeld.
Ja. Nee, es ist ja nicht so, dass ich das erste Mal auswärts fahre, aber irgendwie...
Irgendwann lernst du es.
Also wow.
Das muss nur, irgendwann ist die Summe erreicht, dann sagst du, okay, ich lasse es.
Dortmund nimmt 50 Euro für einen Sitzplatz, es ist unfassbar. Und der ist noch dann hinterm Tor und überhaupt Alto Belli, ey. Dafür war der Zug günstig. Naja, immerhin etwas. Jungs, wir müssen gleich mal alle nach Hause und deshalb tippen wir. Wer will denn anfangen? Ey, komm, ich fang an. 4-0.
Oh.
Herr Krause, Entschuldigung, Herr Gröbner.
Ja, ich wollte auch sowas in der Richtung sagen. Jetzt muss ich nochmal kurz, nimm mal Tim, ich muss nochmal kurz nachdenken.
Tim, während Tobi nachdenkt, darfst du.
Ich tippe einfach mal, weil es extrem lustig wäre, tippe ich mal 0-1.
0-1. Wenn das
ein Ergebnis für den Trainer.
Wenn das funktioniert, dann weiß ich noch nicht. Dann hole ich dich.
Dann gehen wir beide Samstag noch mal oder Samstag essen, mein Freund. Das sage ich dir. Oder Sonntag.
Samstag komme ich relativ früh schon in Hannover wieder an. Da geht fast alles. Tobi, hat sich diese Pause lang genug hingezogen?
1-1. Komm, ich mache das auch mal.
Alter, Niederlage, Sieg und Unentschieden.
Das Wahnsinn. Wird ein einfaches Ding für mich. Letzte Woche hat Dirk Tietenberg 1-1 getippt, war damit näher dran als ich mit dem 2-1, aber blind waren wir trotzdem beide, weil das hat keiner erwartet. Junge. Gibt es etwas?
Das konnte auch keiner erwarten. Das war wirklich schlimm.
Ja, das stimmt. Gibt es noch etwas, was wir sagen müssen? Habt ihr noch was auf dem Herzen?
Nee, ich möchte mich bei André Breitenreiter bedanken. Für den ersten Derby-Sieg nach 19 Jahren, für den Wiederaufstieg, den alternativlosesten auf der ganzen Welt, für harte Arbeit, für den Finger in die Wunde legen, wenn mal irgendwas nicht richtig war, für eine sehr herzliche und offene Art, auch im Umgang mit Spielern, die in schwierigen Situationen sich befunden haben, privat, sowie auch nicht privat, einer der besten Trainer, die wir hier hatten. Schade, dass es zu Ende geht. Schade, dass er den einen oder anderen Fehler eingebaut hat, der ihn seinen Job kosten wird. Und sollte das alles nicht eintreten und er darf bis Saisonende bleiben, was ich nicht glaube, dann wünsche ich keinem anderen Trainer außer ihm, dass er es schafft.
Damit beenden wir diese Sendung und ich bin sehr gespannt, wenn wir uns wieder treffen hier nächste Woche, wer dann Trainer ist. Und vielleicht
Montag.
Und vielleicht machen wir auch schon am Montag eine Sendung. Da hat Tobi nicht ganz unrecht. Vielen Dank an Tobi, an Tim und liebe Hörer, ihr wisst es, guckt doch mal rein bei meinsportpodcast.de. Viele andere gute Sachen. Es gibt da unter anderem jeden Donnerstag, und das ist heute gewesen, das Bully-Special, wo ich mit Kevin Scheuren über eben dieses Spiel gegen Dortmund schon ein bisschen vorausgeschaut habe und meine schlechte Laune rausgelassen habe. Deshalb habe ich mich heute weitestgehend, hoffe ich zumindest, zurückgehalten. Das könnt ihr auch hören auf meinsportpodcast.de. Ansonsten nächste Woche wieder Hannover liebt. Tschüss.
Hannover liebt, die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.